Aus allen Ländern kommen sie, die Experten des Lichts. Alles, was Rang und Namen hat, ist vertreten. Die alte Tranfunzel, die Kerze, sehr empfindlich gegen Luftzug, der Glühstrumpf und die ersten Glühlampen. Alle beseelt von der Idee, Licht ins Dunkel zu bringen. An der Spitze der Präsident ein heller Kopf, sozusagen eine Leuchte der Lichtwissenschaft.
So klang Mitte der 50er Jahre die Film- und Fernsehwerbung für einen neuen Lichtblick in der Beleuchtungstechnik. Präsentiert wurde die Nachfolgerin der Glühbirne, eine röhrenförmige Leuchtstofflampe. Hell wie der lichte Tag sei diese sogenannte Neonröhre, versprach damals die Herstellerfirma. Hell wie der lichte Tag sind in den vergangenen rund 60 Jahren des Nachts tatsächlich immer mehr Straßen und Plätze geworden, immer mehr Brücken und Uferzonen und neuerdings sogar die Hausgärten. Dank solarbetriebener Miniaturleuchten aus dem Supermarkt. Vielerorts wird die Nacht inzwischen derart maßlos erhellt, dass der Blick auf die nächtliche Natur völlig verdunkelt wird. Auf den lichten Tag folgt fast überall in Europa bloße Dämmerung. Erst die natürliche Dämmerung und dann die Dämmerung durch Kunstlicht. Große stockdunkle Gebiete, in Hessen gibt es sie heute allenfalls noch in der Rhön. Die dunkle Hälfte des Tages ist vielerorts verloren gegangen.
Es ist sehr viel mehr verloren gegangen als bloß die Sichtbarkeit der Sterne. In Wirklichkeit interessiert ja die Sichtbarkeit der Sterne nur sehr wenige Menschen.
Dr. Thomas Posch vom Institut für Astronomie der Universität Wien.
Aber verloren gegangen ist für uns alle der natürliche Tag-Nacht-Rhythmus. Verloren gegangen ist somit nicht nur für den Menschen, sondern besonders auch für die nachtaktiven Lebewesen der Lebensraum Dunkelheit, eine eigene ökologische Nische letztlich. All diese Dinge, die mit der Zerstörung der Nacht als Lebensraum zu tun haben, stehen auf dem Spiel.
Ein Beispiel sind die Erdkröten. Erdkröten sind Kulturfolger. Wenn sie genügend Versteckmöglichkeiten finden und einen Teich für die Fortpflanzung, dann können sie unsere Parks und selbst unsere Schrebergärten besiedeln. Ihre Nahrung erbeuten sie nachts, kleine Insekten, Spinnen, ein paar Regenwürmer. Die Augen der Kröten sind so empfindlich, dass sie selbst bei Neumond und bei bedecktem Himmel noch ihre Beute wahrnehmen und fangen können, indem sie ihre Zunge gezielt vorschnellen lassen. Wenn aber die Parkwege und die Uferpromenaden aus Sicherheitsgründen hell beleuchtet sind, dann werden die Kröten so stark geblendet, dass ihr Beutefangverhalten gestört ist. Sie verhungern womöglich zugunsten einer vermeintlichen Sicherheit der Passanten.
Auf den ersten Blick scheint sicherlich diese ewige Dämmerung uns mehr Sicherheitsgefühl zu geben, aber es ist eben ein trügerisches Gefühl. Man kann zum Beispiel kriminalstatistisch nicht nachweisen, dass dort, wo mehr Licht ist, auch weniger Verbrechen passieren. In Belgien, wo auch die Autobahnen zumindest bislang immer beleuchtet waren, sind mehr Unfälle sogar pro Kopf passiert als in Ländern, wo nicht diese flächendeckende Beleuchtung eingesetzt wurde. Das heißt, es ist da sehr viel Psychologie, sehr viel Täuschung im Spiel. Nicht bei jeder Beleuchtung. Es gibt natürlich gute Beleuchtung, die nicht bloß zum Schein unsere Sicherheit erhöht, sondern auch wirklich unser Wohlbefinden verbessern kann. Aber auch da dann um den Preis der Attraktionswirkung auf deutschlandweit jährlich 180 Milliarden Insekten, die da hochgerechnet ums Leben kommen an Straßenlaternen. Das heißt also, der Faktor Tierwelt ist fast immer negativ zu beurteilen und der Faktor menschlicher Komfort ist nur selten positiv zu beurteilen. So würde ich es gewichten.
Thomas Posch ist Herausgeber des Buches »Das Ende der Nacht – Die globale Lichtverschmutzung und ihre Folgen«. Er steht keineswegs allein da mit seiner pessimistischen Einschätzung. Auch Professor Gerhard Eisenbeiß vom Institut für Zoologie der Universität Mainz kann mit einem drastischen Beispiel aufwarten.
In Österreich gab es den Insektenforscher Malitzki, der sich mit Lichtfang überhaupt beschäftigt hat. Und er hat das Beispiel gebracht, dass wenn in eine naturbelassene Landschaft, eine Tankstelle mit starker Illuminierung reingesetzt wird, innerhalb von 2 bis 3 Jahren die Zahl der Arten drastisch zurückgeht. Also es ist gewissermaßen eine Art Leerfangeffekt eingetreten durch die künstliche Beleuchtung.
Soll heißen, aus 100 oder 200 Metern Entfernung wurden die Nachtfalter und andere nachtaktive Insekten angelockt und zu Zehntausenden in den Lampen verschmort. Weiter entfernt lebende Insekten rückten in die frei gewordenen Flächen nach und auch sie wurden schließlich ins Verderben gelockt. 10 deutsche Forschungseinrichtungen untersuchen seit Mai 2010 die Ursachen und Folgen der künstlichen Beleuchtung, darunter 6 Institute der Leibniz-Gemeinschaft im Forschungsverbund Verlust der Nacht. Geklärt werden soll unter anderem, warum sich Insekten derart zuverlässig anlocken lassen, wenn irgendwo eine helle Lampe brennt. Dr. Franz Hölker ist Forschungsleiter in diesem Verbund. Er kennt dazu mehrere Hypothesen.
Eine Hypothese geht davon aus, dass im Prinzip die Insekten quasi die Gestirne sozusagen mit der Lampe dann verwechseln, also die Lampe mit dem Mond zum Beispiel, der als deutlicher Fixpunkt in der Landschaft steht. Ein Insekt, wenn es über längere Strecken eben fliegen muss, dann braucht es Fixpunkte, Landmarken, und das wäre dann zum Beispiel die Gestirne.
Beim Autofahren orientieren wir uns heute zwar eher per Navi, aber auch wir könnten uns im Prinzip am Mond orientieren. Angenommen, ich möchte im freien Feld in eine bestimmte Richtung ein paar Kilometer weit geradeaus fahren. Und zweitens angenommen, der Mond steht am Beginn meiner Fahrt schräg links vor mir. Dann muss ich nur darauf achten, dass der Mond während meiner gesamten Fahrt stets im gleichen Winkel schräg links vor mir steht. Wenn das der Fall ist, dann fahre ich konstant in die gleiche Richtung, also geradeaus. Ganz anders aber wäre die Situation, wenn ich mich versehentlich an einer nur 200 Meter entfernten Straßenlaterne orientieren würde. Wenn ich jetzt tatsächlich geradeaus fahre, dann wird diese Laterne allmählich links hinter mir verschwinden. Damit diese Laterne immer im gleichen Winkel links vor mir steht, muss ich ständig meine Fahrtrichtung ein wenig nach links korrigieren. Ich fahre dann aber nicht mehr geradeaus, sondern letztlich im Kreis oder gar in einer enger werdenden Spirale links um die Lampe herum. Und genau das widerfährt vielen nachtaktiven Insekten. Statt sich am Mond zu orientieren und geradeaus zu fliegen, geraten sie schon aus 100 oder 200 Metern Abstand auf eine spiralige Bahn um eine einzeln stehende Lampe. Wie ein Staubsauger saugt die helle Straßenbeleuchtung Insekten an, und besonders nachteilig ist es für die Insekten, wenn alle paar Meter eine Straßenlaterne steht. Franz Hölker.
Wenn jetzt diese Staubsauger in Reihe geschaltet sind, wie an einer Straße jetzt, dann kann das zu einer regelrechten Migrationsbarriere werden, weil eben die Tiere sich länger in dem Bereich der Lampen aufhalten, vielleicht auch da sterben oder gefressen werden von Tieren, die sich darauf spezialisiert haben, um solche desorientierten Insekten zum Beispiel zu konsumieren. Sie bleiben also länger in dem Bereich der Lampen, die überleben. Sie verbrauchen viel mehr Energie, bis eben auch wirklich zur totalen Erschöpfung, aber einige schaffen es trotzdem. Aber sie haben Energieverluste, die sie später für die Fortpflanzung, für die Nahrungssuche und andere Aktivitäten eben nicht mehr zur Verfügung haben.
Am ungünstigsten für die Insekten sind ausgerechnet die besonders häufigen, die hellen, leicht bläulich schimmernden Quecksilberdampf-Hochdrucklampen. Sie locken doppelt so viele Insekten an wie Leuchtstoffröhren und die orange-gelben Natriumdampf-Hochdrucklampen. Denn viele Insekten sind geradezu spezialisiert darauf, sich am energiereichen blauen Licht zu orientieren. Am günstigsten schneidet heute die sogenannte warmweiße LED-Leuchte ab. Sie richtet nur ein Fünftel des Schadens an, den eine Quecksilberdampf-Hochdrucklampe verursacht. Es wäre also durchaus problemlos möglich, die Nacht insektenfreundlicher zu erhellen. Die geeigneten Leuchten sind im Handel erhältlich. Statt ihrer aber werden kugelförmige Lampen aufgestellt. Lampen also, die das meiste Licht nach oben und zur Seite abstrahlen. Weil deutlich weniger als die Hälfte des Lichts den Boden beleuchtet, werden dann halt doppelt so helle Lampen installiert. Unsinnige Energiefresser also. Sie locken die Nachtfalter dann erst recht von weit her an, kritisiert Professor Beate Jessel, die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz. Und sie weist zudem darauf hin,
dass mehr Licht, mehr helleres Licht nicht unbedingt auch mehr Qualität im Raum bedeutet. Man sollte sich gut überlegen, welche Bereiche überhaupt ausgeleuchtet gehören und dann welche Lampen, welche Leuchtmittel man verwendet. Solche Leuchtmittel, die eben nicht nach oben abstrahlen, sondern eben abgedeckt sind, sodass das Licht tatsächlich nur nach unten kommt, auf den Boden, also in die Bereiche, die auch erhellt werden sollen. Und man sollte sich natürlich überlegen, welchen Lampentyp man verwendet. Eben nicht diese Quecksilberdampfleuchten, sondern möglichst LED-Leuchten. Und dort eben auch noch wieder darauf achten, dass der Blauanteil des Lichtes möglichst gering ist, weil das ja sehr stark auch die Insekten anlockt.
Ein ungestörter Blick in einen sternenklaren Nachthimmel ist in den meisten Ortschaften heute nicht mehr möglich. Dass es auch anders geht, beweist seit einigen Jahren die Stadt Augsburg, die ein mutiger Verkehrstechniker zu einem Modell für umweltfreundliche Straßenbeleuchtung gemacht hat und dabei Jahr für Jahr 250.000 Euro an Stromkosten spart. Und das Biosphärenreservat Rhön strebt seit kurzem an, der erste Sternenlichtpark Deutschlands zu werden.
Ein Sternenpark kann man verstehen als ein Gebiet, was sich selbst verpflichtet, den Schutz des Nachthimmels voranzutreiben oder den natürlichen Nachthimmel zu schützen, den man dort hat, beziehungsweise dann auch wiederherzustellen, zum Beispiel an den Randgemeinden.
Sabine Frank, die Naturschützerin und Hobbyastronomin, hat den ersten Entwurf für einen Sternenlichtpark im Biosphärenreservat Rhön verfasst, noch als Studentin.
Und diese Wiederherstellung würde erfolgen durch entsprechende Beleuchtung, durch voll abgeschirmte Lampen. Also es heißt nicht, dass es dann in den Kommunen dunkler wird, sondern man beleuchtet halt einfach nur anders, sodass kein Licht über die Horizontale hinausgeht.
Anders gesagt, wenn man nachts durch eine gerade Straße läuft und wenn man auch noch die 10. Straßenlaterne vor sich deutlich leuchtend sieht, dann kann man sicher sein, dass viel zu viel Licht zu den Seiten abgestrahlt wird, statt zum Boden. Licht, das auch die Sternengucker so sehr nervt, weil es nachts auf große Distanzen blendet.
Ein anderer Aspekt ist zum Beispiel, den Himmel zu nutzen oder den Sternenhimmel als Kulturgut zu nutzen und quasi die öffentliche Teilhabe daran einfach zu fördern durch zum Beispiel astronomische Veranstaltungen oder ganz einfach durch Nachtwanderungen. Und natürlich bietet dann ein Sternpark, also ein geschützter Raum, ein geschützter natürlicher nächtlicher Raum, auch wieder, sage ich mal, eine Spielwiese für Biologen und andere Disziplinen, die dann halt dort auch wieder ein bisschen Forschung machen können über die Einwirkung von künstlichem Licht.
Solche Dark-Sky-Initiativen gibt es inzwischen weltweit. In Deutschland bemüht sich auch die Region Westhavelland in Brandenburg darum, die dort noch vorhandene Dunkelheit als Argument zu nutzen, um Touristen anzulocken. Das war auch einer der Gründe dafür, dass die für die Rhön zuständigen Landräte im November 2011 die Vorschläge für einen Sternenlichtpark begrüßt haben. Sabine Frank.
Diese Projektidee zur Realisierung von dem Sternpark ist ja hervorgegangen aus einer Studienarbeit. Und was wir damals gemacht haben, ist, wir haben eigentlich alle Publikationen vom Biosphärenreservat, die so zu ganz unterschiedlichen Umweltthemen hergestellt wurden, haben wir runtergeladen als PDF und haben einfach die Nacht gesucht. Also über die Suchfunktion das Wort Nacht gesucht und wir sind nicht fündig geworden. Das heißt, man hat wirklich in den letzten 20 Jahren, die das Biosphärenreservat besteht, einfach komplett die Nacht vergessen. Und alle Naturschutzbemühungen und Aktionen haben sich eigentlich auf den Tag bezogen.
Und das nicht nur in der Rhön. Auch das Bundesnaturschutzgesetz schreibt bisher keinen besonderen Schutz der nächtlichen Natur vor. Doch die Verantwortlichen des Biosphärenreservats Rhön haben inzwischen erkannt, dass ihre Landschaft auch nachts besonders attraktiv ist.
Wir haben das ja präsentiert, zunächst erstmal eben dem Biosphärenreservat, und es war also beeindruckend, mit welcher positiven Resonanz das also von den Verwaltungsleuten des Biosphärenreservats aufgenommen worden ist. Und das ist ja wirklich diese komplizierte Konstellation, dass dort 3 verschiedene Bundesländer vertreten sind, 5 verschiedene Landkreise, aber es war eigentlich beeindruckend, mit welchem Engagement und Interesse man daran gegangen ist.
Dr. Andreas Hähnl vom Planetarium Museum am Schölerberg in Osnabrück. Er ist zugleich Leiter der Fachgruppe Dark Sky Deutschland. Die internationale Dark Sky Association wurde 1988 von Astronomen gegründet. Sie setzt sich für die Wiederverdunkelung des Himmels ein und sie vergibt eine Art Siegel für Sternenlichtparks. Andreas Hähnl hat die Lichtmessungen in der Rhön durchgeführt.
Die Initiative kam ja primär eben aus der Rhön. Ich bin dann gefragt worden, sozusagen als Experte die Messungen zu machen, habe dann die Messungen gemacht und da hat sich eben gezeigt, dass die Rhön eben wirklich noch einen sehr dunklen Himmel hat, und zwar hoch oben am Himmel. Aber der Vorteil ist eben, dass in einigen Gebieten der Rhön eben es auch so dunkel ist, dass man eben kaum umliegende Lichtglocken sieht am Horizont, wie man das in anderen Gebieten häufig hat.
Ja, und natürlich dann, was die Touristiker freut, die Teilhabe, dass halt vielleicht Leute wirklich speziell in die Rhön kommen, um einfach mal so einen prächtigen, sternreichen Himmel zu erleben, weil der Sternenhimmel ist halt ein Kulturgut und hat die Menschen schon immer begleitet.
In der Rhön hat man sich im Grundsatz darauf besonnen, dass auch die Nacht die Anziehungskraft einer Region erhöhen kann. Im nächsten Schritt sollen die Gemeinden davon überzeugt werden, ihre Außenbeleuchtung sternenfreundlicher und damit zugleich auch umweltfreundlicher herzurichten. Das wird Jahre dauern, aber die Anfänge sind gemacht.